Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute im Würgegriff. Die WOZ berichtet über Polizeigewalt in der Schweiz.
Die Polizei ist Trägerin des staatlichen Gewaltmonopols. Sie soll im Auftrag des Staates für öffentliche Sicherheit und Ordnung sorgen und dafür, dass Gesetze eingehalten werden. Um das durchzusetzen, ist sie im äußersten Fall dazu berechtigt, Gewalt und Zwangsmittel einzusetzen. Was aber, wenn sich gerade die Polizei nicht ans Recht hält, zum Beispiel an Menschenrechte? Menschenrechte sind im Zusammenhang mit Polizeiarbeit elementar, befindet humanrights.ch. Die Polizei muss diese schützen, kann sie aber auch verletzen. Besonders relevant sind dabei das Recht auf Leben, das Verbot unmenschlicher Behandlung sowie die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Nun hört und liest man aber immer wieder von diskriminierenden Polizeikontrollen, gewaltsamen oder eskalierenden Polizeieinsätzen bis hin zu Todesfällen. Das Archive of Absence listet alle bekannten Fälle von Menschen auf, die durch die Polizei getötet wurden, von 1992 bis heute. Zuletzt stehen dort die Vorfälle tödlicher Polizeigewalt in Lausanne aus dem vergangenen Jahr. Es gibt aber auch viele Vorfälle brutaler Polizeigewalt, die nicht tödlich enden. Ja, wie viele eigentlich? Wie oft kommt es überhaupt zu einem Strafverfahren gegen Polizisten? Was sind die Konsequenzen für die Täter? Schwierig zu sagen, denn Verfahren gegen die Polizei werden als Staatsgeheimnis behandelt. In der juristischen Fachzeitschrift Plädoyer ist zu lesen, die Schweiz kennt nur noch wenige Bereiche, die sich der Statistik entziehen. Einer davon ist die Polizei. Genauer, die Schattenseiten der Polizeiarbeit. Das Bundesamt für Statistik besitzt keine Zahlen über Strafverfahren gegen Polizisten, obwohl die Polizeiführung laut Plädoyer sehr wohl einen Überblick hat. Sie behaltet ihn aber einfach für sich. Bekannt ist vor allem, dass Strafverfahren selten sind, denn die Hürden sind hoch, die Erfolgsaussichten niedrig. Doch es gibt Ausnahmen, wie wir gleich hören werden. Warum ist es so schwierig, gegen polizeiliche Gewalt vorzugehen? Wer ist in erster Linie davon betroffen? Hat sie vielleicht gar System? Was müsste sich ändern? Bei uns zu Gast ist WOZ-Autor Basil Weingartner. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Basil Weingartner, du hast in der WOZ in jüngerer Vergangenheit zwei Texte veröffentlicht. Im ersten geht es darum, dass in Basel ein Polizist zu über 3 Jahren Haft verurteilt worden ist, weil er Gewalt angewendet hat in Ausübung seines Dienstes. Und im zweiten Text geht es dann darum, dass auch gegen die beiden anderen Beamten, die da anwesend waren bei dessen Übergriffen und die als Zeugen ausgesagt haben im Prozess gegen ihn, dass auch gegen die jetzt Gewaltvorwürfe im Raum stehen. Da fragt man sich ein bisschen, was geht denn da ab bei der Polizei in Basel?
Ja, die Gewaltvorwürfe gegen PolizistInnen in Basel, die gibt's schon lange. Es gab schon kurz nach der Jahrtausendwende zum Beispiel eine Umfrage, die zeigte, dass viele schwarze Menschen in Basel davon berichten, dass sie entwürdigenden Polizeikontrollen ausgesetzt sind. Es gibt immer wieder Berichte, aber wie es häufig ist bei der Polizei, kommt es dann kaum zu Verurteilungen. Und für einmal war das anders. Die Übergriffe dieses Polizisten waren krass, er hat Menschen auf die Rückbank eines Polizeiteslas mitgenommen, also in mehreren Fällen, und hat die dort fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, hat sie ja mit Fäusten und Beinen geschlagen. Wenn Passanten vorbeikamen, hat er kurz gestoppt und dann hat er wieder weitergemacht. Später hat er sie auf den Posten genommen, zusammen mit anderen Polizisten, und die anderen Polizisten saßen da einfach dabei und er hat sie dort in die Genitalien getreten. Die Meldungen von Polizeigewalt in Basel gibt es schon lange und sehr regelmäßig.
Das waren vor allem oder vielleicht nur Menschen, wo man sagen würde, das könnten MigrantInnen oder Migranten wahrscheinlich in der Mehrzahl sein.
Man könnte vielleicht auch sagen, Menschen, die so aussehen, wie sich PolizistInnen, MigrantInnen vorstellen und die sich auch an Orten aufhalten, die die Polizei so definiert hat, dass das Orte sind, an denen sich MigrantInnen eben aufhalten und dort dann auch gezielt kontrollieren.
Das heißt, da geht es um Aktionen, die sich auf einzelne Stadtviertel konzentrieren, auf einzelne Gegenden in Basel.
Genau, entlang des Rheins. Es gibt diese Drei-Rosen-Anlage, den Clara-Platz. Das sind so Orte, an denen die Polizei sehr häufig kontrolliert und wo migrantische Menschen speziell damit rechnen müssen, sehr regelmäßig kontrolliert zu werden.
Sie soll 3 Jahre Haft. Das klingt für mich jetzt nach überraschend viel, weil, wie du schon gesagt hast, selten kommt es zu Verurteilungen. Was sind denn die Hindernisse, warum es nicht zu Verurteilungen kommt und warum ist es in diesem Fall zu einer Verurteilung gekommen?
Grundsätzlich kann man sagen, dass Polizeigewalt wirklich sehr selten geahndet wird. Die Dunkelziffer ist enorm hoch. Hängt sicher stark damit zusammen, dass die Opfer vulnerabel sind, sich häufig nicht zu wehren trauen. Zu Recht auch, weil sie der Polizei ausgeliefert sind. Wenn Opfer Anzeigen machen, werden sie häufig direkt von der Polizei mit Gegenanzeigen eingedeckt. Was auch stark ins Gewicht fällt, ist die starke Verknüpfung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Also die arbeiten sonst immer zusammen. Man sagt auch, die Polizei ist eigentlich der bewaffnete Arm der Staatsanwaltschaft. Wenn es dann zu einer Anzeige kommt gegen PolizistInnen, dann ist es diese Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen macht. Und diese Staatsanwältinnen ermitteln dann sehr häufig nicht wirklich. Also das sieht man zum Beispiel auch im Fall von Nsoy, der vor 3 Jahren in Morsch von der Polizei erschossen worden ist. Und obwohl es da klare Indizien gibt, dass er nicht bedrohlich war, hat die Staatsanwaltschaft im Waadtland sich geweigert, überhaupt schon ein Strafverfahren anzustreben und musste dann von AktivistInnen und AnwältInnen per Gericht dazu gebracht werden, überhaupt ein Strafverfahren einzuleiten. Diese enge Verknüpfung von Staatsanwaltschaft und Polizei zeigt sich auch in einem der Fälle in Basel, über die ich letzte Woche geschrieben habe. Und da hat meine Recherche gezeigt, dass dieser Polizist auch in einem anderen Fall angeklagt ist. Und da hat sich aber auch gezeigt, dass die Staatsanwaltschaft eigentlich nicht gegen diesen Polizisten ermitteln wollte. Und das zeigt, wie schwierig das ist, PolizistInnen rechtlich zur Rechenschaft zu ziehen. Ein anderes Problem ist auch, dass die Schweiz praktisch keine unabhängigen Beschwerdeinstanzen hat. Also man muss zur Polizei gehen und dort eine Anzeige machen gegen die Polizei. Und es gibt in vielen Kantonen immer wieder Forderungen, dass es solche unabhängigen Instanzen geben soll. Das wird aber meistens von der rechtsbürgerlichen Mehrheit abgelehnt. Und wie wichtig das diese Unabhängigkeit ist von solchen Beschwerdeinstanzen, sieht man an 2 Beispielen aus der Westschweiz. In Lausanne gibt es so eine Art Beschwerdestelle, aber die ist innerhalb der Polizei. Und dort wurde zwischen 2015 und 2022 gab es 150 Meldungen und es kam in keinem einzigen Fall zu einer Verurteilung. Und gleichzeitig gibt es in Genf auch eine Beschwerdestelle und die ist zwar Teil der Polizei, aber doch unabhängiger, als das sonst überall der Fall ist. Und dort gibt es immerhin in 8 Jahren 8 Verurteilungen. Also das zeigt, es ist immer noch sehr wenig. Aber der Vergleich zur Stadt Lausanne zeigt, dass es da durchaus einen Unterschied gibt.
Und was ist es bei dem Fall von dem verurteilten Polizisten? Wie ist es da vor sich gegangen? Warum ist er zu einem Verfahren gekommen und dann noch zu einer Verurteilung?
Zum einen sind das Zufälle. Zum Beispiel war auf dem Posten, als diese eine Person, die zuvor im Tesla misshandelt worden war, dann auf den Posten gebracht wurde, war dort eine andere Person, die das Opfer kannte, in einer anderen Zelle und die hat das mitbekommen. Und die hat dann auch im Verfahren, nicht vor Gericht, aber im Vorverfahren ausgesagt. Und es gab noch einen zweiten Zeugen, der vom Opfer angerufen worden war, als er aus dem Posten entlassen worden war und der dann das Opfer ins Spital begleitet hatte. Und dadurch fiel die Lügen des Täters und seiner Kollegen in sich zusammen, die angedeutet hatten, dass das Opfer gar nicht auf dem Polizeiposten malträtiert worden sei, sondern dass das halt nach der Entlassung vom Posten auf dem Weg ins Spital passiert habe sollen, genau. Und die andere Ebene ist, dass es Opfer waren, die mutig waren und sie wurden unterstützt von solidarischen Menschen, von AktivistInnen, die in Basel dieses No More Komitee, das schon seit Jahren Fälle dokumentiert, publik macht, begleitet. Und ich glaube, das war eine enorm wichtige Komponente, dass es jetzt letztendlich zu dieser Verurteilung gekommen ist.
Und sind dann da auch JuristInnen dabei bei diesem Komitee oder stellen die Kontakt her zu JuristInnen, die dann eben als AnklägerInnen auftreten können?
Der Anwalt, das war ein solidarischer Anwalt. Genau, und das war noch ein weiterer Zufall, weil dieser Anwalt hat eigentlich gemerkt, dass innerhalb von einem Monat zwei Menschen aus unterschiedlichen Kontexten zu ihm kommen und beide genau die gleiche Geschichte erzählen. Also, dass sie auf dieser Rückbank verschlagen worden sind und er hat dann beide Anzeigen eigentlich gleichzeitig einreichen können. Und ich glaube, das war auch sehr wichtig, weil wenn das nur ein Fall gewesen wäre, dann hätten die Argumente der Polizisten viel stärker verfangen können. Diese Doublette sozusagen hat sicher geholfen, die Argumente der Opfer zu stärken.
Ja, Sie haben es da eben in Basel, wenn es da um diese drei Polizisten geht, die auch mindestens in diesen Fällen an denselben Orten waren und sich ja wahrscheinlich gegenseitig mindestens zu decken versucht haben, scheint es da ein besonderes Problem geben. Aber eben, du hast schon erwähnt, auch in Lausanne, in Genf, noch im Jura, schreibst du in der WOTS, gibt es Fälle, wo du Polizeichats lesen hast können. Und ich möchte es gerne aussprechen, aber man hört, wie hässlich es klingt, wo gesprochen wird, also unter Polizistinnen, man soll sich einen Neger, einen Jugoslawen oder einen Türken vornehmen. Sind denn solche Aktionen schweizweit verbreitet gegen Personen, wo Polizistinnen annehmen, das könnten MigrantInnen sein?
Hey, vielleicht nur kurz vorweg, ich finde nicht, dass wir das N-Wort so aussprechen sollten.
Aber wenn die das so sagen, dann muss man ja, finde ich, wiederum den HörerInnen klar machen, wie furchtbar das klingt, oder? Und wenn man nur schon sagt N-Wort, dann klingt es ein bisschen weniger furchtbar.
Ja, das stimmt auf der einen Seite, aber ich habe auch schon Gespräche geführt und ich finde das ein wichtiges Argument. Eines der Opfer von Polizeigewalt, Mohamed Wabeile, der bekannt geworden ist, und er sagt, weiße Menschen sollten aufhören, schwarzes Leid zu konsumieren. Und ich glaube, durch diese Wiederholung läuft man zumindest Gefahr, das zu tun. Aber zu deiner Frage, ja, diese Chats, die werden immer wieder publik. Und ich muss noch kurz sagen, also ich habe die recherchiert, sondern die wurden Leuten zugespielt. Und diese Chats gibt's ja nicht nur in der Schweiz, die gibt's überall, wo es Polizei gibt. Und sie zeugen halt auch von diesem Rassismus, der innerhalb dieser Polizeitruppen herrscht. Gab es zum Beispiel in Lausanne das Beispiel von Mike Ben Peter, der von PolizistInnen so lange gewürgt wurde, bis er verstorben ist. Und in diesem Chat machen sich halt dann die PolizistInnen über dieses Opfer lustig. Im Chat in Lausanne waren fast 60 PolizistInnen dabei. Okay, irgendwann hat das dann jemand gemeldet. Aber wenn irgendwo 60 Leute drin sind und das über eine längere Zeit so passiert mit rechtsextremen Symboliken und so, zeigt das, dass da durchaus eine Akzeptanz vorhanden ist. Das umfassende Vorhandensein solcher Chats und auch von Gewaltübergriffen zeigt, dass das Problem letztendlich nicht einzelne PolizistInnen sind, die prügeln, die schikanieren, die diskriminieren, sondern es ist eine strukturelle, systemische Ebene, die man anschauen sollte, um diese Polizeigewalt zu verstehen.
Gefällt dir dieser Podcast? Dann möchten wir wieder einmal daran erinnern, es hilft uns sehr, wenn du den Podcast positiv bewertest oder ihn an FreundInnen, Bekannte und Verwandte weiterempfiehlst. Willst du den Podcast sogar finanziell unterstützen?
Dann geh auf unsere Steady-Seite. Dort kannst du ein Bezahlabo abschließen. Es gibt zwei Varianten namens Hütte und Palast, je nach Geldbörse. Den RSS-Feed von Steady kannst du mit der von dir bevorzugten App verknüpfen. Gratis und Franco ist unser Newsletter, für den du dich ebenfalls bei Steady einschreiben kannst, um keine Folge zu verpassen.
Falls du lieber einen beliebigen Beitrag überweisen willst, dann geht das über PayPal oder per Banküberweisung. Geh auf unsere Homepage hörkombinat.ch. Alles andere erklärt sich von selbst.
Außerdem findet man das Hörkombinat auf Instagram, LinkedIn und Blue Sky. Ja, wir haben einige uns als untauglich erscheinende Social Media Kanäle über Bord geworfen.
Vielen Dank fürs Teilen und Unterstützen.
Es ist ja so, dass in der Schweiz diskriminierende Kontrollen, Verdachtsunabhängige gesetzlich verboten sind. Das schreibst du auch. Das heißt, wenn man so generelle Kontrollen macht an welchen Punkten, dann dürfen sie sich nicht nur gegen eine offensichtlich erkennbare gesellschaftliche Gruppierung richten. Gibt es denn Indizien, die dir bekannt sind oder Beweise vielleicht sogar, dass solche diskriminierenden Kontrollen trotzdem durchgeführt werden und zwar systematisch?
Zum einen ist das, was die Betroffenen selber sagen, die davon sprechen, ständig kontrolliert worden zu sein, vor allem schwarze Männer, die Innenstädte gänzlich meiden, Es gibt aber auch ganz andere Belege. Zum Beispiel wird die Schweiz immer wieder kritisiert von der UNO. Es gibt diese wiederkehrenden Menschenrechtsüberprüfungen, die alle UNO-Mitgliedstaaten regelmäßig unterzogen werden. Und da zeigt sich in der Schweiz seit Jahrzehnten eigentlich das gleiche Bild oder sicher die letzten 20 Jahre, dass die Schweiz dafür kritisiert wird, dass sie Racial Profiling macht. Das heißt, Menschen nur deswegen kontrolliert, weil sie schwarz sind, weil sie von PolizistInnen als migrantisch eingeordnet werden. Und zum anderen wird die Schweiz dort auch immer wieder dafür kritisiert, dass eben der Zugang zum Recht von Opfern von Polizeigewalt nicht gegeben ist. Auch die Einführung von unabhängigen Beschwerdestellen wird dort immer wieder empfohlen.
Und noch kurz vielleicht, wenn du sagst, dass schwarze Menschen gewisse Plätze von selbst an schon meiden, weil sie Angst haben, dort wieder mit Polizistinnen zusammenzutreffen. Wie ist denn das bei diesen Opfern von dieser Polizeigewalt? Das kommt bei dem Text, glaube ich, auch vor, dass der eine dann sicher, ich glaube, Wochen oder vielleicht sogar Monate lang nicht wirklich außer Haus gegangen ist. Hat das wirklich sozusagen traumatisierende Folgen, so ein Übergriff von uniformierten BeamtInnen?
Ja, genau. Also diese Person ging 5 Monate eigentlich nicht mehr aus dem Haus. Ich habe auch mit anderen Opfern gesprochen, von anderen Fällen jetzt in Basel. Und da sagen Leute auch, fast 2 Jahre nach diesem Gewaltübergriff, dass sie bis heute traumatisiert seien, dass sie auch körperliche Beschwerden immer noch haben durch die Gewalt, die beim Vorfall war. Und ich glaube, es kommen wie verschiedene Sachen zusammen. Zum einen ist das einfach die Gewalt an sich. Zum anderen ist es auch die Demütigung. Da werden Menschen in Handschellen am Nachmittag über Plätze geführt. Und dann kommt halt schon auch diese Komponente dazu. Und die ist zentral, dass die Polizei im liberalen Rechtsstaat so das Gewaltmonopol innehat. Und man wird genau durch dieses staatliche Gewaltmonopol brutal verhauen, kontrolliert, erniedrigt, in die Genitalien getreten. Und man merkt, man hat eigentlich keinen Schutz. Man ist dieser Macht ziemlich hilflos ausgesetzt. Wenn man in Basel schaut, gibt es eine Statistik, die aufzeigt, wie viele Menschen wegen sogenannten illegalen Aufenthalts verurteilt worden sind. Das heißt, es sind Menschen, die keine Aufenthaltsbewilligung haben in der Schweiz. Und das ist in der Schweiz strafbar, was grundsätzlich schon sehr problematisch ist. Und dann sieht man, dass im Jahr 2012 wurden in Basel erfolgten 69 Verurteilungen. Und inzwischen ist das rund 30 bis 40 Mal mehr. 2024 waren es fast 3000 und jetzt im letzten Jahr ist wieder ein bisschen zurückgegangen, waren es so 1600. Eigentlich lässt sich nur die Erklärung zu, dass gezielt Menschen, die aus Sicht der Behörden migrantisch aussehen, kontrolliert werden. Ich habe bei der zuständigen Regierungsrätin nachgefragt und sie konnte eigentlich nicht plausibel erklären, wie es zu diesem Anstieg sonst gekommen ist.
Jetzt, wenn man sagt, innerhalb der Polizei oder innerhalb des Polizeiapparates hat das System, dann zitierst du auch dieses schon erwähnte Komitee, das No More-Komitee, die das eigentlich noch schärfer formulieren, die sagen, dass Vergehen gegen migrantisch aussehende Personen politisch gewollt seien. Was meinen denn damit? Welche politischen Vorgänge lassen sie darauf schließen? Und kann man da einen Unterschied feststellen zwischen links- und rechtsregierten Städten oder Kantonen?
Ich glaube, diesen Unterschied gibt es eigentlich nicht wirklich. Wenn in Basel jetzt diese Zahlen massiv angestiegen sind, blieb das in der Gesamtschweiz praktisch stabil. Ich glaube, dort spielt dann noch eine tiefer liegende strukturelle Ebene eine zentrale Rolle, dass wir in einem System leben, einem nationalstaatlichen System. Und in diesem werden Menschen in Gruppen eingeteilt, je nachdem, ob sie die Staatsbürgerinnenschaft in Anführungszeichen des jeweiligen Landes haben oder nicht. Ja, was sie für eine Rolle innerhalb des Produktionssystems innehaben und je nachdem werden sie geschützt. Also Besitzende werden geschützt vor Nichtbesitzenden und Nichtbesitzende werden dann auch kriminalisiert. Und diese Grundsätze, die sind eigentlich die Basis der Staaten, in denen wir leben. das zeigt sich dann halt auch in der Tätigkeit der Polizei, die letztendlich das umsetzt oder die Drecksarbeit vielleicht auch macht, die dieses System produziert oder nicht nur produziert, die eine Grundvoraussetzung ist, damit dieses System, dieses Herrschaftssystem stabil bleibt. Ja.
Die Polizei setzt also um, aber was genau oder anders gefragt, wann wird die Polizei überhaupt tätig? Die Polizei reagiert zu einem großen Teil auf Meldungen und Anzeigen aus der Bevölkerung. Daneben stößt die Polizei aus eigenem Antrieb Kontrollen und Ermittlungen an. Da stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien geschieht das? Was wird prioritär verfolgt? Das Online-Magazin Republik ist diesen Fragen nachgegangen. Im Text «Wer entscheidet über die Prioritäten der Strafverfolger?» sagt Strafverteidiger Matthias Brunner, dass nicht primär bei Delikten aus dem Bereich der schweren und gesellschaftsschädigenden Kriminalität, wie etwa bei Steuerdelikten, ermittelt werde, sondern vor allem bei Bagatelldelikten, die von AusländerInnen und Armen begangen würden. Das zeigt sich auch in den Zahlen, zumindest in Zürich. Sowohl im Kanton als auch in der Stadt Zürich stehen Verhaftungen aufgrund des Ausländergesetzes an zweiter Stelle. Am häufigsten wegen rechtswidriger Ein- oder Ausreise, rechtswidrigem Aufenthalt oder Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung. Eine Rechtsanwältin wird dazu mit den Worten zitiert: Angesichts des Strafmaßes von maximal einem Jahr Freiheitsstrafe sind das Delikte der unteren Vergehensstufe. Für die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft ist laut der Republik trotzdem klar, die Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz sind keine Bagatelldelikte, sie seien konsequent zu verfolgen. Anders gesagt, die Behörde setzt willkürliche, rassistische und klassizistische, keinesfalls zwingende Schwerpunkte. Zudem gibt es Vorgesetzte, die ihren PolizistInnen Aufträge erteilen, die explizit rassistisch und menschenverachtend sind, wie der folgende Fall zeigt.
Aber das heißt ja, dass Polizisten, wie jetzt der, der gerade verurteilt worden ist, zu über 3 Jahren Haft, sich quasi als Ausführer von Aufträgen verstehen können. Es kommt aber dir auch vor, dass vorgesetzte Polizisten auch Aufträge gegeben haben, ich sage es jetzt nicht nochmal, N...Fangis zu betreiben.
Das ist so, dass diese Aufträge explizit oder implizit vorhanden sind, auch auf rechtlicher Ebene. Ohne diese Rahmenbedingungen sind solche Übergriffe eigentlich nicht denkbar. Es gibt auch diese Fälle, mir kommt jetzt aus Deutschland in den Sinn, wo Uri Cialo in einer Zelle an ein Bett gefesselt wurde, verhauen wurde und dann angezündet worden ist. Das ist eigentlich nur denkbar, solche Gewalt mit einer massiven Abwertung von als migrantisch wahrgenommenen Körpern. Da zeigt sich auch innerhalb der Polizei vielleicht im zugespitzten Sinn der Rassismus, das sogenannte Othering, das in der Gesellschaft vorhanden ist, das sich dann halt so in der Polizei massiv ausdrückt.
Aber wenn du hier auch vom rechtlichen Rahmen sprichst, würdest du denn sagen, geht es eher um so informelle Prozesse, dass eben zu wenige wirklich gegen Polizeigewalt vorgehen wollen? Und sogar wenn man sieht, dass es immer und immer wieder vorkommt, dass man eine Scheu davor hat, oder liegt das Problem bereits auf der Ebene der Gesetze?
Ich glaube, es zeigt sich ja, dass zum Beispiel in der linken Stadt Zürich die Vorgänge genau die gleichen sind. Also ich habe vorhin Mohamed Wabeile angesprochen, der vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof einen Sieg errungen hat gegen die Schweiz. Oder auch Wilson A., der immer noch nach, ich glaube, fast 20 Jahren inzwischen nach einer brutalen Polizeikontrolle immer noch zu seinem Recht zu versuchen kommt. Das war beides in der Stadt Zürich. Und das zeigt eigentlich auch, dass es letztendlich nicht so darauf ankommt, wo das passiert, sondern dass die Rahmenbedingungen eigentlich so dominant sind, dass man diese ändern muss. Und klar, ich denke, im Einzelfall, wenn ein bisschen eine andere Mentalität ist innerhalb der Polizei, dort herrscht auch so ein Schweigegelübde, ein informelles. Wer einen Polizistenkollegen oder eine Kollegin anschwärzt, der muss damit rechnen, sein ganzes Umfeld zu verlieren. Wenn solche Sachen geändert werden, dann ändert das nichts an der strukturellen Ebene. Aber es hilft, dass vielleicht in der Basel-3-Rosen-Anlage nicht einfach innerhalb von 4 Wochen Menschen auf dem Rücksitz gewürgt und verhauen werden und niemand etwas sieht, niemand etwas meldet. Aber ich glaube, man darf diese systeminterne reformistischen Ansätze in ihrer Wirkung nicht überschätzen.
Wir haben es mehrfach gehört, es gibt anscheinend schwere strukturelle Probleme innerhalb der Polizei. Aber gibt es auch Widerstand, offenen oder verdeckten? Oder gibt es auch Polizistinnen, denen diese Zustände selbst gegen den Strich gehen?
Es gibt wirklich wenige Fälle, an die ich mich erinnern kann, in denen PolizistInnen gegen Kolleginnen ausgesagt haben. Vielleicht kann ich dazu sagen, in Basel gab es sehr viele Abgänge in der Kantonspolizei. Um herauszufinden, wieso dass da so viele Leute künden, hat die Polizeileitung vor 2 Jahren eine MitarbeiterInnenbefragung in Auftrag gegeben. Und dort hat sich dann auch gezeigt, dass ein großer Teil oder ein Fünftel aller Befragten hat angegeben, dass sie Rassismus wahrnehmen gegenüber von Dritten. Das zeigt, es ist durchaus bekannt intern. Aber auch das zeigt, diese Vorwürfe gegen die Polizei in Basel sind seit Jahrzehnten bekannt. Und gegen außen hat die Kantonspolizei immer wieder gesagt, ja, nein, wir machen kein Racial Profiling. Und eigentlich ist es doch passiert. Und ich glaube, es gibt ein sehr starkes Clan-Denken, auch wenn man an diesem Prozess war, saßen dann auch ein paar PolizistInnen in Zivil, die einfach diesen Prozess besucht haben, hinten im Saal, und die waren dann, ja, wirklich so ein Auftreten, sehr martialisch. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist stark und das wird auch kultiviert, und das sorgt dafür, dass es schwieriger macht, zumindest solche Sachen auch zu melden.
Wenn wir jetzt schon wieder bei dem Prozess sind, der eine Polizist ist zu über 3 Jahren Haft verurteilt worden. Was passiert mit den anderen beiden Polizisten, die in diesem Fall verwickelt waren, aber gegen die auch selbst Gewaltvorwürfe im Raum stehen?
Sie waren bisher im Dienst. Das war übrigens auch für den Verurteilten so. Der war bis im November 2025 angestellt. Nachdem diese Vorwürfe im Sommer 23 publik geworden sind. Und er wurde auch anschließend noch auf der Straße eingesetzt. Ich habe auch Videos, die weitere Übergriffe durch ihn zeigen. Aber zu deiner Frage zurück. Diese 3 Polizisten, es sind alles Männer, die das gedeckt haben, die waren im Einsatz. Ich habe eben letzte Woche diesen Artikel geschrieben. Und dann am Tag, als die WOTS erschienen ist, gab es eine Medienmitteilung der Polizei, dass diese 3 Personen jetzt freigestellt worden sind. Der Grund ist, weil die Staatsanwaltschaft nach dem Gerichtsprozess, wo auch die Richterin sagte, dass ihre Aussagen unglaubwürdig seien, jetzt ein Verfahren eröffnet hat, also wegen Falschaussage, aber auch wegen Amtsmissbrauchs. Und jetzt sind diese Polizisten zumindest für die Dauer dieses Verfahrens freigestellt.
Das wird sicher einige Menschen in Basel freuen, aber du hast ja auch noch mit Expertinnen und WissenschaftlerInnen gesprochen, zum Beispiel mit der Soziologin Vanessa Thompson, und die jetzt genau zu diesem Thema sagt, Verurteilungen gut und recht, aber zu grundsätzlichen Veränderungen werden solche Einzelverurteilungen nicht führen. Was sagt sie oder was hast du erfahren in deinen Recherchen? Was könnte denn zu grundsätzlichen Veränderungen führen?
Vanessa Thompson ist eine Abolitionistin. Abolitionismus ist eine Strömung, die ursprünglich aus der Bewegung gegen die Sklaverei in den Vereinigten Staaten von Amerika aufgekommen ist und die in den letzten Jahren wieder einen starken Auftrieb hat, die sich dafür einsetzt, dass strafende Institutionen wie Polizei, Grenzen, Gefängnisse abgeschafft werden. Und vor allem auch, dass die gesellschaftlichen, staatlichen Strukturen, die es letztendlich bedingen, dass es solche strafenden Institutionen gibt, dass die radikal verändert werden.
Das ist natürlich eine große Vision, aber wenn man jetzt denkt, man ist hier in Basel, es ist das Jahr 2026, es ist ein virulentes Problem. Was wären denn kleinere Schritte, reformistischere Schritte, um das Problem, das strukturelle, offensichtlich Problem der Polizeigewalt besser in den Griff zu bekommen?
Ja, ich habe dazu für meinen Artikel mit Tarek Nagib gesprochen. Er ist Menschenrechtsexperte und Rechtssoziologe und auch in der Allianz gegen Racial Profiling. Und er setzt sich für solche strukturellen Reformen ein, sagt zum Beispiel, es wäre wichtig, dass die Schweiz endlich diese Empfehlungen umsetzt. Also bisher weigert sich eigentlich die Schweiz, die Empfehlungen der UNO umzusetzen. Und er sagt, ja, es braucht einfach einen Kulturwandel in der Polizei bei der Einstellung. Wen stellt man ein? Wie geht man intern mit Kritik um? Und er setzt sich dafür ein, sagt aber auch, dass er nicht sicher ist, dass sich damit die Probleme beheben lassen oder dass sich damit die grundsätzlichen Probleme verändern werden. Und auch er hat dann das Wort Abolitionismus in den Mund genommen. Genau.
Vor fundamentalen Änderungen oder auf dem Weg dahin kann bereits einiges getan werden, um dem gesellschaftlichen Problem des Rassismus und spezifisch der Polizeigewalt gegenüber als anders markierten Menschen zu begegnen. Wichtig wäre dabei ein systematisches Vorgehen und nicht nur vereinzelte Ansätze. Die Schattenseiten der Polizeiarbeit dürfen kein Staatsgeheimnis bleiben, sondern müssen anerkannt und angegangen werden. Polizei und Justiz tragen eine besondere Verantwortung, gerade weil sie das Gewaltmonopol innehaben. Eine Polizei, die diese Verantwortung ernst nehme, würde schon eher für öffentliche Sicherheit und Ordnung sorgen, und zwar für alle hier lebenden Menschen. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.